österreichischen Ensemble Gentil Companions. Und für heute sagt Bernhard Drehbuch Ciao und auf Wiederhören.
Moment. Leben heute.
Gut.
Radio Rumänia International emite o programă nasa.
Radio Rumänien. Das heißt, 5:09 im 49 Meter Band.
Dann wird einmal die Bänder rauf und runter gedreht und wenn da was zum Hören ist und interessant ist, dann wird das gefangen, wie man halt sagt, und gehört. Und so kommt man dann oft zu Sachen, die was recht selten sind.
Die Welt am Drehknopf. Wer heute noch Kurzwelle hört.
Es ist sicher das Faszinierende für mich, dass man praktisch sich am ganzen Globus irgendwie bewegen kann. Ne? Das ist eigentlich für den kleinen Mann da in Österreich, dass man eigentlich in die Welt hinaushört. Ne?
Ein Beitrag von Jonathan Scheucher.
Und das war die Erkennungsmelodie. Das war der Beginn immer dieser Sendung.
Good evening, Willis Conover in Washington, D.C. with Music USA, Part 1. The Voice of America presents The Big Bands. Tonight, Benny Goodman.
Stark, gell?
Der 72-jährige Gerd Höller aus dem obersteirischen Rottenmann ist seit seiner Kindheit begeisterter Kurzwellenhörer. Die Kurzwelle ist die älteste unter den Radiowellen und neben UKW, Mittelwelle und Langwelle auch die mit der größten Reichweite. Die Signale können weltweit über Kurzwellenradiogeräte, sogenannte Weltempfänger, gehört werden. Im Alter von 20 Jahren entdeckte Gerd Höller im offiziellen staatlichen Kurzwellensender der USA, Voice of America, den Jazzmoderator Willis Clark Conover. Als er dessen sonore Stimme zum ersten Mal hörte, war es um ihn geschehen.
Der hat mich gefesselt, irgendwie. Wenn ich heute hörte, wird's mir kalt. Ja, ist wirklich so.
In den USA war Willis Conover weitgehend unbekannt. Einen Namen machte er sich vor allem in Osteuropa und der Sowjetunion, wo seine Sendungen über die Kurzwelle gut empfangbar waren. In nostalgischen Erinnerungen schwelgend, klickt sich Gerd Höller durch YouTube-Videos mit Sendeausschnitten.
Das war auch so eine Melodie. Das ist also der offizielle jetzt, ne? Das ist Radio Moskau, ja. Und hier steht der Old, ne? Also die alte, also wie es früher war.
Gorit Moskwa.
Hat natürlich auch ein deutsches Programm gehabt, Moskau, ne?
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum Programm von Radio Moskau. Am Mikrofon ist Alexander Reskin.
Super, gell? Das sind alles aus dieser Zeit, also das ist wieder, ich komme wieder auf Westamerika zurück, ja, das ist eigentlich diese, das mich begleitet hat. Und das ist, glaube ich, schön so begleitet zu werden, gell? Okay.
Die meisten seiner Lieblingskurzwellensender wurden schon vor Jahren eingestellt.
Es gibt kein Österreich mehr, es gibt eine Deutsche Welle mehr, es gibt ein Schweizer mehr, also in dem Bereich, wo ich gehört habe. Du hast gewusst, 655 der Schweizer zum Beispiel, also das war automatisch. Ne?
Wenn Gerd Höller heute Kurzwelle hört, arbeitet er sich mit Daumen und Zeigefinger am Dreher durch die verschiedenen Frequenzbänder seines taschenbuchgroßen Empfängers. Am wenigsten Störgeräusche habe man gegen 22 Uhr. In dieser Zeit würden auch besonders viele Programme ausgestrahlt werden.
Das ist ein Sprachkurs. Also Französisch-Chinesisch, ja? Scheinbar, gell? Ein Klingchen. Ich glaube, das ist sicher Radio Kida international. Hundertprozentig. Das dürfte ein Ding sein, ein Hörspiel. Klingt mir noch amerikanisch, gell? So ein alter Film, so in den 50er, ja? Was?
zwischen den Boden vom südkoreanischen Lebensmittelhersteller Pungenhaus. Dabei können alle Vokale der südkoreanischen Schrift durch Kombinationen von einer senkrechten Linie, einer waagerechten Linie und einem Punkt eingetippt werden.
Koreanische Schrift, oder?
Sofort aktuell. Willkommen zur Freie der Kurbelin sofort aktuell. Mit dem Studio ist auch heute wieder Sebastian Reitzler.
Ist deutschsprachig auf jeden Fall.
Nach 20 Minuten endlich ein deutschsprachiges Programm. Gerd Höller geht von seinem Radioapparat am Küchentisch zu seinem Computer am anderen Ende des Wohnzimmers. Im Internet schaut er nach, welcher Sender im aktuellen Zeitfenster auf der eingestellten Frequenz ausstrahlt. Als Sendestation wird ein Ort in Deutschland angegeben. Der Radiosender selbst trägt den abgekürzten Namen KBS.
Ich müsste eigentlich wissen, aber das weiß ich momentan nicht. Korean Broadcasting System. Irgendwas Koreanisches habe ich mitgekriegt. Aber ich habe es dann nicht ganz gehört, aber Bestätigung.
Die Kurzwelle reicht ja sehr weit weg mit den Signalen, also tausende Kilometer. Und da genügt es, wenn man einen oder zwei größere Sendeanlagen hat, mit denen man also weltweit eigentlich die Leute erreichen kann.
Harald Süß ist Leiter des Radioclubs ADXB, der österreichischen Gesellschaft für Distant Exchange, kurz DX, zu Deutsch das Empfangen weit entfernter Sender. Untereinander bezeichnen sich die Hobby-Radiohörer deshalb als DXer. Als Harald Süß mit 19 Jahren dem Verein beitrat, hatte er noch 700 Mitglieder gezählt. Heute sind es gerade einmal 150. Doch nicht nur die Hörer werden weniger.
Diese Kurzwellensituation hat sich natürlich vor allem in den letzten 10, 15 Jahren schon sehr stark als minimierend gezeigt. Also es sind sehr viele Sender eingestellt worden. Es gibt allerdings doch Regionen der Welt, die halt noch nicht so digitalisiert sind. Also in den Gebieten wie die Sahara oder in der Seefahrt, da gibt es keine Sender in der Nähe. Die muss man einem weit entfernte Radiosender hören. Und das geht halt am besten auf der Kurzwelle. Das Beispiel sei hier aktuell jetzt Australien genannt. Die haben mit Jänner dieses Jahres komplett alle Kurzwellensender abgedreht. Dann muss man auch überlegen, dass die australischen Kurzwellensender die ganzen pazifischen Inseln versorgt haben, die jetzt unversorgt sind. Und jetzt hat man begonnen, wieder einige Kurzwellensender wieder in Betrieb zu nehmen.
Der offizielle Auslandssender des ORF, Radio Österreich International, wurde im Jahr 2003 eingestellt, aus finanziellen Gründen, wie es hieß.
Programme in Englisch, Deutsch, Französisch und sogar in Arabisch gab es eine Zeit lang Sendungen. Man hat zum Beispiel 3 Stunden nach Südamerika gespielt auf einer bestimmten Frequenz und hat dieses Programm entsprechend zu diesen Zeiten dann ausgestrahlt.
Geblieben ist die Sendeanlage im niederösterreichischen Moosbrunn südlich von Wien, einer der leistungsstärksten Kurzwellensender Europas. Viele Sendestationen aus aller Welt sind dort nach wie vor eingemietet. Vom österreichischen Programm sei allerdings nur noch 1 Stunde übrig geblieben, so Harald Süß. Ab 9 Uhr früh wird über Kurzwelle das Ö1-Programm übertragen. Für wen eigentlich?
Es gibt nämlich Leute, die in den Urlaub gefahren sind, Camper zum Beispiel, aber es gibt auch Leute, die geschäftlich im Ausland sind oder die Auslandsösterreicher, die einfach im Ausland leben, die hören natürlich auch gerne österreichische Radio auf Kurzwelle.
Als weitere wichtige Funktion der Kurzwellensender nennt Harald Süß die Möglichkeit, damit Länder zu erreichen, deren autoritäre Führung regimekritische Medien verbietet.
Sudan ist ein typisches Beispiel oder Pyongyang in Nordkorea, wo halt Sendungen im Ausland produziert werden, auf Kurzwelle in Richtung Nordkorea gestrahlt werden, damit sie dann dort gehört werden von Leuten, die sonst das nicht hören könnten.
Zum Beispiel da, das ist ganz interessant, das ist aus Mongolien, also aus der Mongolei, ne, das Ulaanbaatar sendende. Das dürfte wahrscheinlich die Mittagssendung gewesen sein. Können wir gleich nachschauen. Das war sogar in der Nacht auf 4895 kHz.
Der 42-jährige Christian Meyer aus Krieglach in der Obersteiermark präsentiert stolz eine sogenannte QSL-Karte, die Empfangsbestätigung einer Radiostation. Die Hörerinnen und Hörer auf der ganzen Welt haben die Möglichkeit, den Sendern Hörberichte zuzuschicken. Darin schreiben sie, dass sie ein bestimmtes Programm zu einer bestimmten Uhrzeit auf einer bestimmten Frequenz gehört haben. Als Antwort schickt der Radiosender die Bestätigung. Christian Meyer verliest seine QSL-Karte, die er per Post vom asiatischen Kurzwellensender Voice of Mongolia erhalten hat.
Dear Christian, thank you for your kind letter and the reception report.
Lieber Christian, danke für deinen lieben Brief und den Hörbericht. Wir freuen uns immer sehr über Briefe von weiter Ferne. Du hast das heimische Programm des mongolischen Nationalradios gehört. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die Station, die du gehört hast, unsere ist. Wir schicken dir hiermit eine QSL-Karte und unsere aktuelle Programmzeitschrift. Lass uns bitte wissen, was du über die Mongolei wissen möchtest. Mit freundlichen Grüßen, Mr. Densmar, Schriftleiter Postverkehr, Voice of Mongolia.
Mr. Densmar, Mail-Editor, Voice of Mongolia.
In Größe und Aufmachung erinnern die QSL-Karten an Ansichtskarten. Im Fall von Voice of Mongolia ist das Motiv die mongolische Grassteppe mit hohen Bergen im Hintergrund. Begehrt sind aber auch die sogenannten Stationsbeigaben.
Dass man eventuell einen Stationswimpel kriegt. Sie sind meistens so dreieckig und hängen an einem Faden, dass man sie aufhängen kann. Die seltensten Fälle, dass da noch von der Station wer unterschreibt, das ist dann natürlich auch ein Highlight.
Die QSL-Karten samt Beigaben bewahrt Christian Meyer in Klarsichthüllen auf. In 20 Ordnern lagern Empfangsbestätigungen aus 150 Ländern. Einen Hörbericht möchte er heute noch abschicken. Um für bestmöglichen Empfang zu sorgen, hat er sich mit dem Auto auf seinen Hausberg, die Hohe Feitsch, aufgemacht. Ein Skigebiet auf 1500 Metern Seehöhe. An der Talstation des stillstehenden Sessellifts, Schnee gibt es hier keinen mehr, nimmt er auf einer Holzbank unter zwei Fichten Platz. Vorsichtig entrollt er aus einem weißen Frotteehandtuch einen batteriebetriebenen Radioapparat aus den 60er Jahren.
Mir haben es halt eher die älteren Geräte angetan als wie die neueren. Das war schon immer so. So, da muss man auf Kurzwelle umschalten. Ein bisschen zischt es da, das sind in der Nähe die Gewitter. Keine Brummgeräusche. Man merkt, dass wir da wirklich in Ruhe da, wo wir am Berg sind.
Ein paar Minuten lang dreht Christian Meyer von einem Programm zum anderen. Meist erkennt er, um welchen Sender es sich handelt, ohne in der ausgedruckten Frequenzliste nachzusehen. Meist sind ihm die Sendeanlagen zu nahe gelegen, als dass es sich für ihn lohnen würde, einen Hörbericht zu schreiben. Ein Sender befindet sich in Deutschland, ein anderer in Frankreich. Da geht noch mehr, ist er überzeugt. Tatsächlich.
The country has become a net exporter of steel since 2017. This is All India Radio giving you the news.
Das ist All India Radio. Mit dem English Overseas Service. Senden nicht direkt aus Indien. Super, dass das geklappt hat mit unseren Oldie, wo eigentlich ja die Frequenzanzeige Augenmöbi ist, oder?
Der DXer ist mit seinem Fang zufrieden. Gute Signalstärke bei einer Entfernung von über 5.500 Kilometern von der Sendestation in Neu-Delhi bis zum Empfänger im obersteirischen Mürztal. Mit einem kleinen MP3-Rekorder nimmt er die Sendung auf. 8 Minuten, dann ist das Programm zu Ende. Um Punkt 17.45 Uhr.
That is all in the news at 9. Good night.
Dann das Fade-Out hast du es, wo dann der Sender abschaltet und was dann wieder nur rauschen tut. Das werden wir dann gleich hören. Jetzt ist schon soweit.
Christian Meyer schaltet das Radio aus. Mit Kopfhörern hört er sich seine Aufnahme an. Über alles, was berichtet wurde, fertigt er einen stichwortartigen handschriftlichen Bericht an. Minutengenau über jeden einzelnen Beitrag der Nachrichtensendung. Immer wieder spult er vor und zurück, um kein Detail zu verpassen. Oben auf den Zettel schreibt er die Adresse des Kurzwellensenders All India Radio, darunter seine persönliche Beurteilung der Empfangsqualität in 4 Kategorien: Signalstärke, Störungseindruck, Rauschanteil und Ausbreitungsbedingungen. Am Ende erlaubt er sich noch eine persönliche Bemerkung.
Dear staffs of All India Radio,
liebe Belegschaft von All India Radio, der Empfang über Kurzwelle war gut in Österreich. Nur wenige Störgeräusche von Gewittern in der Nähe meines Empfangsplatzes. Ich war auf der Feitsch, rund 1500 Meter über dem Meeresspiegel, mit meinem alten tragbaren Empfänger. Der ist 46 Jahre alt und funktioniert noch großartig. Ich mag Ihr informatives Programm aus Indien. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meinen Hörbericht bestätigen würden. Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße von Christian Mayer, Ihr Hörer in Österreich.
Christian Mayer, Ihr Listener from Austria.
Und wann erwartet er die Antwort auf seinen Hörbericht in Form einer indischen QSL-Karte?
Ich glaube, das wird schon ein paar Monate dauern. Das ist ja dann auch das Spannende. Kommt's oder kommt's nicht? Oft dauert es auch Jahre.
In die große Welt auf kurze Welle. Wer heute noch Kurzwelle hört, das hat sich Jonathan Scheucher angesehen. Heute schon in das Postkastel geschaut? Lassen Sie sich nicht täuschen, meint Lothar Budingbauer.
Moment, Randnotizen.
Wer schreibt denn heute mit der Hand? Ich nicht. Nur dann und wann die Einkaufsliste oder dann und wann auch eine Unterschrift. Der Rest geht mit der Tastatur. Meine Handschrift ist schlimmer geworden durch ihre Nichtbenutzung. Ich fürchte, ich hab's verlernt. Wie geht's den anderen?
Darf ich Sie fragen, sind Sie mit Ihrer Handschrift zufrieden?
Ja.
Für mich ist sie okay.
Ich liebe sie.
Ich finde sie schön.
Ja.
Nö. Meine Handschrift.
Es geht.
Meine Handschrift war immer berüchtigt.
Zu schlampig?
Nein.
Ich mag meine Handschrift wirklich gerne, ja.
Sie ist aber sehr regelmäßig.
Ich kann sie immer wieder lesen selber.
Und wenn ich ausgeruht bin und Zeit habe, finde ich sie eigentlich fast schön.
Sie ist von einem Mädchen geschrieben, aber sieht aus wie von einem Jungen.
Handschrift, mit der Handschrift, das ist unterschiedlich. Die ist eigentlich nicht so schön.
Ich will nichts daran ändern.
Ich war's.
Ab und zu schreibe ich ein bisschen klein halt.
Bis vor 20 Jahren.
Viele Leute sagen mir auch, dass ich wie ein Arzt schreibe, also wie ein Doktor. Sie wissen ja, diese typische Handschrift, was die Ärzte haben. Ja.
Ah, nein.
Ja, gar nicht.
Warum nicht?
Ja, zu schlampig.
Auch weil ich halt oft unter Zeitdruck stehe und so. Und wenn das Blatt kariert ist, verleitet es auch dazu zum Kleinschreiben. Aber sonst, wenn es liniert ist, glaube ich, habe ich eine relativ schöne Handschrift.
Ja, was kann ich dafür?
Da hat etwas mein Herz erwärmt vor ein paar Tagen. Ein Gegenstand im Postkasten, ein Kuvert mit Briefmarke aus Deutschland und schöner handgeschriebener Adresse. So richtig handgeschrieben. Und drinnen eine Karte, so richtig schön und handgeschrieben. Da hat sich jemand echt Mühe gegeben.
Lieber Herr Budingbauer, mein Name ist Moana und ich habe die Outfits Ihrer letzten Kleiderbox zusammengestellt.
Ah ja, das war so eine Kleiderbox für gestresste Männer. Hosen, Hemden, Gürtel, Schuhe. Kuratiertes Shopping. Nach grundsätzlichen Stilvorgaben zusammengestellt, erhält man per Post dann eine Box mit vielen Sachen, sucht sich aus, was man möchte und schickt den Rest zurück. Eher teuer, eher sinnlos, für mich zumindest. Ökologisch fragwürdig. Zweimal habe ich was bestellt und dann gelassen. Die Firma hat immer wieder versucht, persönlich mit mir in Kontakt zu treten, um meine Wünsche persönlich zu besprechen.
Da ich seit Juli 2016 nichts mehr von Ihnen gehört habe, sende ich Ihnen einen Gutschein in Höhe von 50 Euro, um Sie als meinen Kunden zurückzugewinnen. Mein Vorschlag ist, dass wir Ihre Wünsche einmal gemeinsam besprechen. Geben Sie dafür einfach bei Ihrer nächsten Bestellung an, zu welcher Uhrzeit ich Sie am besten erreichen kann. Liebe Grüße nach Wien, Moana.
Das klingt nach Date, nach wirklicher Betreuung. Moana will mich erreichen. Sie hat sich Zeit genommen. So eine Karte schreibt man nicht in einer oder zwei Minuten. Aber irgendwas stinkt. Die Sache ist zu gut.
Handschrift ist eine Bewegung. Eine Körperbewegung, die sich mit den Formen, die Buchstaben, diese Bewegung muss sich in diese Formen hineinfügen.
Elisabeth Karkauf ist eine Schriftexpertin. Moanas Karte schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Elisabeth Karkauf ist Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Graphologie und Schriftexpertise.
Ich muss ein bisschen schauen. Darf ich es auch schon aufmachen?
Alles dürfen Sie.
Alles darf ich. Da hätte ich ja jetzt fast einmal auf die Schnelle gesagt, dass es sich hierbei wirklich um eine Handschrift handelt. Da habe ich eine Lupe und wir sehen schon auch immer wieder Verklecksungen, die vom Kugelschreiber kommen können. Also ich würde jetzt meine Hand nicht gleich ins Feuer legen, man müsste sich das genauer anschauen, aber da wäre ich jetzt doch einmal davon ausgegangen, dass es sich hierbei wirklich um eine Handschrift und nicht um eine Computerschrift handelt. Moment, Moment, Moment.
Was machen Sie jetzt?
Na, jetzt kommen dann doch immer wieder Stellen, die sehr merkwürdig sind. Also es ist eine sehr gleichmäßig, eine sehr regelmäßig, eine sehr ordentlich geschriebene Schrift. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass Sie ja wahrscheinlich nicht der Einzige sind, der diese 50 Euro bekommt, dann denke ich mir, dann wird schon viel geschrieben werden. Ja, also das lässt mich ja eigentlich wieder zweifeln. Ja. Eine Handschrift besteht auch zumeist aus Druckunterschieden. Das heißt, wir sollten einen Wechsel sehen zwischen vielleicht stärkeren Druck, stärkeren Abstrichen, druckschwächeren Aufstrichen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Bei den N's, ja, also auch die N's, die sind immer so. Da gibt es immer so einen
Moment. Also einen Strich nach hinten gehen.
Abstrich.
So waagrecht.
Mal schauen, dabei zurück, gewinnen. In der Vergrößerung sieht man es jetzt sehr schön eigentlich, wenn wir uns da diese bei zurückgewinnen, diese zwei N's anschauen, dann sind die eigentlich schon sehr gleich. Interessant ist, dass bei dem ersten M zum Beispiel, das fällt nämlich auch hier schon auf, dass der Strich ein bisschen unsicher ist. Also er ist nicht, er hat keine sichere Spannung. Das ist wirklich extrem gut gemacht. Es wird hier etwas vorgegaukelt, vorgemacht, was ja nicht der Wahrheit entspricht.
Moana hat mich angelogen. Ihr Name bedeutet übrigens Meer. Das habe ich nachgeschaut, auf Hawaiianisch. Und wir sind ihr draufgekommen.
Was fehlt denn dieser Schrift?
Der Zweifel, das Doppelte, das Verstärken, das Schwache.
Im Grunde genommen, ein starker persönlicher Ausdruck fehlt hier.
Haarscharf geglaubt. Fake gibt's heutzutage auch mit Videos. Menschen, die was tun, was sie nie getan haben. Technisch möglich. Mit Tönen. Menschen, die was sagen, was sie nie gesagt haben. Technisch möglich. Es wird immer schwieriger zu unterscheiden. Adieu, du glaubwürdige Welt, wem sollen wir noch trauen? Aber so einfach gebe ich nicht auf. Die Karte kommt zum Altpapier und die nächste Hose, das nächste Hemd, die kaufe ich einfach wieder mal bei Menschen, die ich sehe, bei Menschen, die es wirklich gibt.
Randnotizen von und mit Lothar Bodelbauer.
Thank you.
Morgen geht es in Moment Leben heute um Ernährungsdebatten im Kindergarten. Redaktion Marie-Claire Messinger.
Rudi!
Der rasende Radiohund.
Gestern früh habe ich mir meine Pfoten verbrannt, werte Kinder, Damen, Herren und Welpen. Ich wollte Rosi mit einer Tasse Frühstückstee überraschen und aus diesem blöden Wasserkocher spritzt plötzlich heißes Wasser raus. Wasser kocht bei 100 Grad und das ist brennheiß, das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren. 30 Grad hat es heute, das ist auch schon sehr warm.
In der Wüste ist zum Beispiel extrem heiß.
Zurzeit geht's im ORF-Programmschwerpunkt 2 Grad sind mehr als du denkst um die Klimaerwärmung. Die durchschnittliche Temperatur auf unserem Planeten wird höher, eben um 2 Grad. Kann man das überhaupt fühlen? Was meint ihr, Eva und Miriam?
Ich glaube, dass schon ein bisschen aufgeregt, aber nicht so, wie wenn es um 5 Grad oder so wärmer wird.
Ja, Rudi, da ist kaum ein Unterschied, kein fühlbarer Unterschied.
Darf ich vorstellen? Christoph Matulla, seines Zeichens Klimaforscher.
Bei einer Temperaturänderung von 2 Grad, da sprechen wir davon, dass sich die Lufttemperatur global gemittelt, also über die ganze Erde gemittelt, um 2 Grad erwärmt. Und das ist sehr, sehr viel, wenn wir daran denken, dass sich die Menschheit von der Steinzeit, also Pfeil und Bogen, bis zum Supercomputer, Handy in den letzten 11.000 Jahren, also im Holozän heißt diese Periode, entwickelt hat. Und in dieser Periode waren die Schwankungen der Temperatur etwa 1 Grad. Und das hat große Unterschiede zwischen Hochkulturen und Hungersnöten und Krankheiten gemacht.
Christoph arbeitet an der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und hat mir Aufzeichnungen gezeigt, die dort über Temperaturen und das Wetter gemacht werden. Aus der Steinzeit gibt es natürlich keine Wetterkarten, wie wir sie heute aus dem Fernsehen kennen, aber die Forscher wissen, dass es auch früher schon kältere Zeiten gab.
Wenn wir jetzt ans letzte Jahrtausend denken, da ist eine Periode die kleine Eiszeit, die sich ab etwa, sagen wir, 1600 bis ins 19. Jahrhundert entwickelt hat, war begleitet von vielen Vulkanausbrüchen, die das Sonnenlicht abgeschirmt haben. 1816 ist das berühmte Jahr ohne Sommer, wo Hungersnöte in Europa waren, weil eben weniger Sonnenlicht, weniger Wärme da war, um die Pflanzen gedeihen zu lassen.
Wie kommt man überhaupt auf diese Zahl 2 Grad? Es gibt doch kein Thermometer, das die Temperaturen in 1, in 2 oder in 50 Jahren messen kann.
Also auf diese Zahl kommt man, indem man Modellwelten im Computer entwickelt. Mit unserer Erde können wir ja nur ein einziges Experiment durchführen, nämlich das wir gerade durchführen. Und wenn sich zum Beispiel dann das Klima 2050 furchtbar oder unangenehm verändert, dann können wir leider nicht sagen, das war ein Fehler und jetzt lasst uns wieder zurückgehen nach 2000. Das geht nicht. Deswegen ist es günstig, wenn wir Modellwelten haben, die im Computer simulieren, was passiert, wenn die Menschheit eine Entwicklung A oder eine Entwicklung B nimmt.
Es geht also darum, wie sich die Zweibeiner entwickeln, wie sie sich verhalten und wie sie mit der Erde umgehen. Auf der Erde gibt es unterschiedliche Klimazonen, wo es sehr heiß, aber auch sehr kalt sein kann. Ich denke da an die Wüste oder an den Nord- und Südpol. Wenn sich das Klima in allen Zonen verändert, dann muss das ja nicht überall gleich sein, oder?
Wenn du an die letzten 150 Jahre denkst, Rudi, dann ist es so, dass im globalen Mittel die Temperatur in etwa 1 Grad Celsius zugenommen hat, das recht viel ist, das haben wir schon besprochen. Aber in Österreich oder in Mitteleuropa hat die Temperatur um 2 Grad zugenommen. Das bedeutet also, dass der europäische Alpenraum, also in dem wir ja leben, relativ sensibel gegenüber dieser Erwärmung, dieser globalen Temperaturerwärmung ist.
Woran wir die Klimaerwärmung merken und was wir dagegen unternehmen können, darum geht's in den Sendungen bis Donnerstag. Wir hören uns morgen im Radio. Euer Rudi.